Der neue Podcast, Folge 1. Fuck. Der neue Podcast. Der neue Podcast, Folge 2. Fahrstuhl hatten wir nicht dabei.
Fuck den Fahrstuhl.
Okay. Machen wir noch, klatschen wir noch?
3, 2, 1.
Moin Marcel.
Hi, Feigl.
Hast du Angst vom Zahnarzt?
Nicht mehr. Als Kind unglaubliche Angst vom Zahnarzt. Ich habe auch ein paar richtig grausige Zahnarzt. Also ich habe generell alle meine Arztgeschichten, die ich habe, sind super Horrortrips und super skurril. Insbesondere Zahnarzt. Ich mochte als Kind gar nicht zum Zahnarzt gehen. Und der letzte Termin, den ich jemals bei einem meiner frühen Kinderzahnärzte hatte den nämlich komplett rot angelaufenen Kopf.
Boah, ich bereue die Frage jetzt schon, ey.
Fand ich so weit aus, so?
Ja, weil ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte mit dieser Frage. Aber ich hätte mir denken können, dass er den unfassbar unangenehmen Zahnarztgeschichten endet. Und wenn ich eins nicht haben kann, ist das, wenn man über Zähne redet.
Generell über Zähne, weil ich...
Wenn man anfängt, über Zähne zu reden, kommen zwangsläufig immer diese Horrorgeschichten, wo jemand irgendwie mit der Spitze von einem Zahn irgendwo gegengestoßen ist oder sonst irgendwie was.
So was wäre gar nicht gewesen. Nee, und zwar war nämlich der, mein Kinderzahnarzt war einmal bei einer Untersuchung, also ich weiß es nicht, weil ich nicht mal 10 Jahre alt war oder sowas, war ich mit meiner Mutter beim Zahnarzt und die meinte später, ich glaube, der war besoffen. Der war nämlich komplett rot angelaufen, Kopf oder sowas, hat ein bisschen gelallt und hat mir dann irgendwie erzählt, ja, also die Zähne, die müssen gezogen werden und ich habe total Schiss gekriegt als Kind. Dann meinte meine Mutter, ja, ich glaube, wir gehen erstmal, vielleicht holen wir uns eine zweite Meinung, vielleicht sind wir nie wieder hier. Und dann sind wir gegangen und ich habe einen neuen Zahnarzt gekriegt und die meinte dann, ja, keine Ahnung, da muss irgendwo eine Füllung rein. Das war's.
Vielleicht hat der Zahnarzt dann auch einfach falsch verstanden mit, da muss irgendwo eine Füllung rein und hat sich erstmal schön den Jägermeister reingekippt. Ich glaube, Zahnarzt ist auch einer der unangenehmsten Berufe für besoffen zur Arbeit gehen. Also, ich meine, es gibt wenig Berufe, in denen man besoffen alibimäßig gut zur Arbeit gehen kann, aber Zahnarzt gehört auf jeden Fall schon zu den Top-Berufen, wo man nicht besoffen sein möchte, beziehungsweise auch als Patient, wo man keinen besoffenen Zahnarzt haben möchte. Ich meine, so Fahrlehrer zum Beispiel, okay, wenn es jetzt nicht die Prüfung ist, dann kann der Fahrlehrer sich von mir aus völlig weghauen.
Picheln, ja.
Ist ja vollkommen okay, der ist ja eh nur passiv und tritt ab und zu mal auf die Bremse vielleicht.
Greift ihr ins Lenkrad.
Ja, okay, also er sollte sich dann schon unter Kontrolle haben. Vielleicht so ein Fahrlehrer, der dann einfach einschläft vor Müdigkeit.
Du bringst Leute um, erste Fahrstunde, keine Ahnung, von rechts vor links.
Ich habe irgendwann mal eine interessante Erfahrung gemacht. Ich bin mit meinem Fahrlehrer, hatte eine ganz normale Fahrstunde und musste dann aber die Fahrlehrerin abholen. Und die Fahrlehrerin, also die Frau, glaube ich, auch von ihm, saß dann hinten und wir sind dann quasi zurück zur Fahrschule gefahren. Und mein Fahrlehrer hat an irgendeiner Stelle gesagt, soll hier rechts abbiegen. Und dann bin ich rechts abgebogen und da war eine Bushaltestelle und ich bin auf die Bushaltestelle gefahren. Und dann sagt die Fahrlehrerin von hinten, was machst du denn da? Und mein Fahrlehrer sagt, hä, wieso, was denn? Und dann haben die sich gestritten darüber, ob man, also die beiden Fahrlehrer, die verheiratet waren miteinander, haben sich darüber gestritten, ob ich jetzt da fahren darf zum Abbiegen oder nicht. Und das Ergebnis daraus ist, dass ich bis heute nicht weiß, ob es legitim ist, beim Rechtsabbiegen auf die Bushaltestelle zu fahren oder nicht.
Wahrscheinlich gibt es da so ein extra Gesetz, was irgendwie besagt, dass Bushaltestelle nur für Busse sind, oder? Was ist mit einer Busspur oder Taxispur? Gibt es vielleicht auch manchmal. Gibt es da Situationen, in denen man da irgendwie fahren darf?
Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Ich kann die Fahrlehrer auch nicht mehr fragen. Die haben sich scheiden lassen, sich umgebracht und sind weggezogen.
Dann in der Reihenfolge.
Ja, genau, in der Reihenfolge. Da wo früher meine Fahrschule war, ist jetzt ein Wohnhaus. Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht war das der Beginn einer wunderbaren Krise.
Hattest du nur bei dem Fahrlehrer deine Unterrichtsstunde oder hast du auch bei der Fahrlehrerin deine
Unterrichtsstunde? Naja, die haben sich dann aufgeteilt, aber ich war tatsächlich nur bei ihm.
Okay, weil ich dachte, das wäre lustig gewesen, weil ich habe tatsächlich auch in der Fahrschule, wo ich angefangen habe, habe ich zwischendurch immer mal wieder entweder beim Vater oder beim Sohn dann die Stunden gehabt, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie alle paar Wochen, weil jemand davon zum Beispiel Urlaub hatte, einen neuen Fahrlehrer bekommen habe und dann wieder, ja okay, Marcel, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit du diesmal bist und dann immer wieder so eine Aufbaustunde, das war total nervig. Ja, generell, Fahrschule fand ich echt nicht so cool, weil der Vater ein ziemliches Arschloch war und der Sohn war richtig chillig. Da war aber auch wieder der Nachteil, dass er zu chillig war. Der war ich würde sagen, noch nicht ganz 30 oder sowas.
Ständig stoned?
Nicht stoned, aber der hat mich schon abgelenkt, indem der A, die Musik die ganze Zeit laut anhatte und B, ständig über Videospiele chatten wollte, weil nämlich irgendwie rauskam, dass wir gerade aktuell dasselbe Spiel spielen. Und dann hat er mich ständig Sachen zum Videospiel gefragt. Und ich habe keine Ahnung vom Fahren gehabt. Ich habe gerade angefangen, Auto zu fahren, wo man noch mit beiden Händen am Lenkrad irgendwie schwitzend und fuck, was mache ich, bei einer Ampel nicht intuitiv einfach rechts abbiegt, weil man weiß, da kann jetzt keiner kommen.
Ganz anders als in der 20. Fahrstunde, wo man hinterher noch mit einer Hand am Lenkrad, die andere Hand am Ellenbogen auf dem Fahrrad.
Mit den Knien lenkend und Cheeseburger essend.
Ja.
Ja, der hat mich halt abgelenkt, weil er dann über Videospiele und so reden wollte.
Also meine größte Folter in der Fahrprüfung war, dass ich mich nicht mit dem Fahrlehrer und dem Prüfer unterhalten durfte. Die haben sich angefangen zu unterhalten über irgendwelche Themen, weil ich meine Sachen wohl offenbar ganz gut gemacht haben und die gemeint haben, ja, das läuft schon, wir brauchen da nicht großartig drauf achten. Das ganze Gespräch fing an, als wir auf einen Autobahnzubringer hochgefahren sind. Und offenbar hatten die vorher einen Prüfer, eine Prüfung gehabt, wo der Prüfling, sagt man der Prüfling, also der geprüft wird, der Geprüfte oder die Geprüfte nicht komplett das Gaspedal durchgetreten hat. Und als wir dann Gas gegeben haben, hat der Fahrlehrer irgendwie so weit gesagt wie, oh, okay, der Wagen hat ja doch 150 PS. Und dann fing von denen so ein Gespräch an. Und ich fand es unfassbar schwierig, da nicht mit einsteigen zu dürfen, weil ich habe immer zwischendurch mal so Sachen gesagt und als einziger Kommentar von meinem Fahrlehrer kam zurück, konzentriere dich aufs Fahren. Ja, aber ich kann mich nicht aufs Fahren konzentrieren, wenn ich nicht Teil dieses Gesprächs sein darf. Es war für mich sehr, sehr, sehr schlimm, nicht meinen Senf dazugeben zu dürfen.
Wahrscheinlich hast du an dem Punkt auch einfach sagen können, könnt ihr bitte aufhören zu reden, wenn ich schon nicht mitreden darf? Dann wäre es langweilig gewesen. Hättest du wahrscheinlich selber eine Konversation angefangen.
Exakt, das war ja quasi ein kostenloser Live-Podcast, den ich damit verfolgen konnte. Nur, dass ich halt die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, zu intervenieren und mit einzugehen, ich das aber halt alleine einfach nicht durfte. Hast du alle deine Pflichtstunden in der Fahrschule gehabt?
Das ist mein ganzer Führerschein ist eine totale Odyssee. Und wenn ich jetzt irgendwann mal Bundeskanzler werden will und das veröffentlicht
wird, was sehr wahrscheinlich ist,
dann können Leute sagen, hier, wir revidieren jetzt nochmal seinen Führerschein. Nee, und zwar hat er damit angefangen, dass ich in der Fahrschule angefangen habe, wo ein Kollege von mir auch angefangen hat. Und der war da viel näher dran am Wohnen. Was dazu geführt hat, dass ich ständig die Theoriestunden ausgelassen habe und da keinen Bock drauf hatte, hinzugehen. Dann hatte ich schon mal nicht alle Theoriestunden einmal. Du brauchst ja nur eine gewisse Anzahl und kannst sie zwischendurch zum Beispiel doppelt haben oder so. Dann hatte ich irgendwie dreimal oder sowas die Stunde zum, wie man irgendwie mit dem Führerschein Klasse B mit einem kleinen Anhänger fährt oder sowas, was keine Sau macht. Und dafür haben dann irgendwelche anderen gefehlt. Und in der Praxisprüfung, als die dann zu Ende war und wir am Parkplatz standen und als der Prüfer gegangen ist und mein Fahrlehrer nur noch mit mir im Auto saß, meinte er dann so, puh, nochmal Glück gehabt. Auf der Autobahn hast du nämlich jemanden irgendwie rechts überholt. Nicht so, ah ja, okay, gut. Später hat sich dann rausgestellt, das darf man nicht, was ich nicht wusste.
Du wusstest es nicht, zum Zeitpunkt deiner Fahrprüfung wusstest du nicht, dass man nicht rechts überholen darf?
Also ich denke mal, ich habe es wahrscheinlich intuitiv richtig gemacht, weil ich glaube, Rechtsfahrgebot war mir halt ein Begriff. Auch ja, okay, du fährst halt rechts, wenn du kannst und dann überholst du links oder sowas. Aber ich wusste nicht, dass das komplett verboten ist, irgendwie so ein bisschen rechts zu überholen. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das ist, wenn jetzt so eine Stausituation sich anbahnt und zum Beispiel die linke Spur gerade massiv ausgebremst wird. Muss ich dann, wenn mir das möglich ist, also nicht vielleicht voll in die Eisen gehen, aber auch abbremsen, damit ich nicht mit der Schnauze dann vor meinen, ich sag mal, linken Vordermann oder sowas komme?
Ja, bis 80 km/h.
Ja, weil gefühlt ist das dann auch so ein bisschen so eine Grauzone, wo alle ein Auge zudrücken. Und dann so, okay, die linke Spur hat jetzt irgendwie voll das heftige Hindernis oder sowas. Und da bremst jetzt nicht die mittlere und rechte Spur oder so komplett aus, nur dafür. Weiß nicht, ich glaube, viele Leute haben dann irgendwie so Dinger, die anfangen zu machen, einfach weil sie können. Sachen, die jetzt nicht super illegal sind oder sowas. Also jetzt nicht irgendwie voll rote Ampeln, sondern irgendwie so Quirks, die einfach falsch sind. Und ich wette, ich habe einen Haufen davon und wird jetzt irgendwie eine Fahrprüfung nicht mehr bestehen, weil ich irgendwie Sachen einfach vergessen habe.
Okay, der Punkt gilt aber, glaube ich, so ziemlich für jeden, der da draußen auf der Straße unterwegs ist. Also alleine die Thematik des Umschauens. Wie oft schaust du dich wirklich aktiv beim Fahren um? Also ich kann für mich beantworten, kaum. Wenn ich gerade an eine Straße ranfahre und zum Rechts abbiegen, gucke ich mich nicht mehr um. Es sei denn natürlich, ich habe vorher an der Ampel gestanden oder so und will gucken, ob da ein Fahrradfahrer kommt. Aber in der Regel siehst du ja schon beim Anfahren, ob die Straße frei ist, fürs Rechts abbiegen. Und solange wir keine Fahrräder haben, die mit 100 Sachen über den Fahrradweg päsen, sehe ich da auch ehrlich gesagt keine Gefahr, dass da auf einmal aus dem Nichts ein Fahrradfahrer ankommt.
Ja, ich denke mal dann in Situationen, wo du dir nicht ganz sicher bist, guckst du dann oder sowas, wenn zum Beispiel ein Haufen Autos da geparkt sind und da irgendjemand versteckt sein könnte oder sowas.
Ja, oder aber wie gesagt, wenn ich an der Ampel stehe oder so, natürlich, klar, aber alleine der Punkt des über die Schulter blicken oder im Kreisverkehr ist auch so eine Sache. Beim Kreisverkehr habe ich auch gelernt, dass wenn du vor, beim Kreisverkehr, bevor du die Ausfahrt nimmst, machst du nochmal einen Schulterblick. Aber ich bin doch vorher durch den Kreisverkehr gefahren und habe doch vorher schon das, wo, bevor ich gleich abbiegen werde, schon gesehen.
Ja gut, das sind, ich glaube, das sind Dinger, die, das sind so Advanced-Tipps oder sowas. Das ist was, was du vielleicht in der Fahrstunde nicht auf so einem Niveau dann lernen könntest, aber das eignet sich dann jeder an. So wie auf der Autobahn, du fährst in der mittleren Spur, du hast die ganze Zeit den Rückspiegel irgendwie nicht im Hinterkopf, aber halt so, ja schon im Hinterkopf, weil du den auch passiv die ganze Zeit siehst und du weißt, hinten kommt keiner oder sowas. Dann ziehst du raus, ohne dass du jetzt irgendwie 12 Sekunden nach links guckst, um abzuchecken, ob da irgendwie noch jemand ankommt oder sowas.
12 Sekunden?
Ich habe aufgerundet auf die nächsten 12 Sekunden.
Guck, so 12 Sekunden daneben knallst den Vordermann völlig rein hinten.
Merkst halt nicht mal, weil erst 3 Sekunden vergangen sind. Du musst ja noch 12 minus 3 Sekunden gucken.
Ich habe keine Nachtfahrt gehabt. Meinem Fahrlehrer ist eine Fahrt vor der Prüfung aufgefallen, dass ich gar nicht die Anforderungen für die Prüfung alle gehabt habe, weil ich halt keine Nachtfahrt gehabt habe. Und dann hat er die letzte Fahrprüfung, die letzte Fahrstunde, die wir eigentlich nur genommen haben, um uns auf die Prüfung vorzubereiten, einfach als Nachtfahrt eingetragen, womit ich laut offiziellem Papier in der Nacht, bevor ich um 10 Uhr am nächsten Tag die Prüfung gehabt habe, noch eine Nachtfahrt gemacht habe.
Ich dachte jetzt auch noch irgendwie 3 Doppelstunden oder so. Aber muss man nicht mehr als eine gemacht haben? Also muss ja irgendwie so und so viel überladen, dann so und so viel Autobahn. Ich glaube, man brauchte ein paar Nachtfahrten. Ich weiß es nicht, weil ich hatte auch null. Es war Hochsommer und der hat gesagt, ja, also ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mit Ihnen irgendwie zwischen 22 Uhr und 1 Uhr morgens oder sowas noch durch die Gegend zu eiern. Also wenn du kein Problem mit das, habe ich auch kein Problem. Und dann so, okay, warum nicht?
Was schade ist, weil bei Nacht reflektieren die Lichter viel mehr. Was mich dazu bringt, dass ich letztens auf der Straße unterwegs gewesen bin, wo es so schon leicht am Dämmern war und ein bisschen dunkel und geregnet hatte zuvor. Und ich mich dabei ertappt habe, wie ich die Reflexionen der Lichter auf der Straße als perfektes Raytracing wahrgenommen habe. Und ich mir gedacht habe, okay, Moment, gerade läuft irgendwas falsch in meinem Hirn. Weil ich gedacht habe, boah, das sieht ja richtig realistisch aus. Das sieht ja richtig, Moment, ich sitze in einem Auto. Es gibt diese, also ich habe diese Situation irgendwie schon häufiger gemacht und es gibt da auch einen Begriff für, den ich natürlich leider nicht kenne, dass du Sachen aus Videospielen heraus mit in die echte Welt nimmst und zum Beispiel, wenn du viel Assassin's Creed gesehen hast und läufst dann irgendwann durch Berliner Innenstadt oder so, dass du halt sehr viele Fassaden siehst, an denen du dich potenziell hochklettern könntest, wo du dann sagst, okay, guck mal, da könnte ich hochklettern, da nicht, das ist vielleicht zu steil und so geht's mir momentan irgendwie mit Raytracing. Ich habe zu viel in letzter Zeit in Videospielen verbracht, wo Raytracing eine Möglichkeit ist oder wo Raytracing angeboten wird, dass ich in letzter Zeit richtig häufig, wenn ich irgendwo nachts unterwegs bin, sehe, okay, da ist gerade Raytracing.
Ist das dann so eine Art irgendwie wie dieser Tetris-Effekt oder sowas, dass du spielst irgendwie 100 Millionen Stunden Tetris und du siehst die Steine die ganze Zeit irgendwie noch vor deinem Kopf oder so? Dass du dann so eine gewisse Awareness dafür hast oder so ein Bias, wie diese Assassin's Creed-Geschichte, ah, da kann ich irgendwie hochklettern oder sowas.
Ich denke, das spielt damit rein, dieser Effekt einfach, dass dein Hirn so auf irgendwelche Videospielgeschichten getrimmt ist oder auf irgendwelche Sachen, weil in einem Videospiel, nehmen wir zum Beispiel mal Cyberpunk 2077, da fährst du dann natürlich nachts durch die Stadt und denkst dir, wenn es irgendwie vorher geregnet hat oder so, oder an jeder Ecke, ach guck mal, wie geil das aussieht und schaust halt rum, okay, so ist das mit Raytracing, so ist das vielleicht ohne Raytracing und du hast halt eine gewisse Wahrnehmung dafür. Und wenn du dann halt außerhalb des Spiels bist, aber du bist halt darauf trainiert, gerade, weiß ich nicht, 3 Stunden pro Tag Raytracing zu erkennen und zu sehen und dann bist du auf einmal im echten, in der echten Welt und siehst diese gleichen Lichteffekte und das Erste, was dein Hirn halt macht, ist, okay, krass, Raytracing. Es gibt in Wesel, wenn wir über den Ring fahren, gibt es ein Haus, was so eine ganz komische Fassade hat, wo eine Wand davon kein Fenster, kein gar nichts hat und ein bisschen vom Gebäude absteht, also hervorragt. Und der ist in einem leicht helleren Ziegel gebaut, als wenn da mal irgendwie ein Anbau gewesen wäre. Der Anbau ist abgerissen worden und die haben einfach die Wand zugemacht, so sieht's ein bisschen aus. Und ich habe damals schon im Kinderalter immer gedacht, okay, da könnte Raziel aus Legacy of Kain Soul Reaver, die Wand könnte der erklimmen, weil der irgendwann eine Fähigkeit hatte, wo der bestimmte Wände hochklettern konnte, die halt immer anders aussahen. Das waren so meine ersten Berührungen damit, dass ich gesagt habe, okay, Videospiel, Mechaniken oder Ansichten oder in dem Fall jetzt Grafikeinstellungen übernehme ich irgendwie mit in die reale Welt.
Manchmal. Ich habe das Gefühl, diese Wand ist kletterbar in einem gewissen Spieluniversum, ist nur so ein Subding. Du hast ja schon Assassin's Creed erwähnt und Legacy of Kain. Und ich hatte da letztens bei einer Wand, wo ich dachte, hey, es geht doch irgendwie wie in Uncharted. Und zwar gibt es nicht in Uncharted 3 diese Neuerung, ich weiß nicht, ob es Uncharted 3 war oder ein anderes Spiel, dass du so Wände hast, wo du hochspringen kannst und dann kannst du dich mit so einem Dolch da drin festhalten, an einer beliebigen Stelle quasi. Also es ist nicht wirklich eine Kante, sondern du kannst dich da quasi so reinkrallen oder so. Und die sahen dann immer ganz besonders aus, die Wände. Also wie so ein bisschen schruppiger, ich habe keine Ahnung, was das für ein Material sein sollte, irgendwas Weicheres oder so. Und auf jeden Fall habe ich ein Haus gesehen, was so eine Fassade daraus hat und dachte ich so, es sieht aus wie in Uncharted 3 oder so. Also wenn ich jetzt ein Messer hinter und da hochspringen könnte, dann könntest du dich da irgendwie drin festkrallen.
Ja, so ein bisschen wie bei Cartoons, wenn du den einen Der eine Gegenstand, der gleich bewegt wird, der ist ein bisschen heller oder also anders gezeichnet als diese ganze Hintergrundgeschichte.
Ja, dann haben die auch, teilweise machen die das ja auch super bewusst, damit du nicht auf dem Schlauch stehst. In Uncharted schon wieder jetzt, wo dann Rohre und sowas, wo du lang klettern kannst, die sind dann Gold. Also, das ist dann vielleicht irgendwie nicht ganz immersive oder sowas, aber dafür weißt du immer, okay, ja, hier geht's jetzt weiter und stehst dann irgendwie nicht 16 Stunden oder sowas.
Auf jeden Fall immer von roten Fässern fernhalten.
Hast du schon mal Videospiele aufgehört zu spielen, weil du nicht weiterkamst, weil die einfach zu schwer waren?
Also zu schwer fällt mir jetzt gerade zumindest im ersten Moment nicht ein. Wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke, wird mir bestimmt dann ein oder andere Beispiel kommen. Doch, ein Beispiel kommt mir direkt. Tekken 7, das letzte, ich weiß nicht, gibt's mittlerweile in Tekken 8, auf jeden Fall das letzte Tekken für die PlayStation 4, was ich besitze. Und davor muss man dazu sagen, ich habe das letzte Tekken, was ich vorher gespielt habe, war Tekken 3 auf der PlayStation 1. Und dann habe ich mir irgendwann mal wieder so ein bisschen auch aus Nostalgie heraus Tekken 7 geholt, weil ich mag diese Prügelspiele sehr gerne, aber ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Und es hat sich einfach gezeigt, dass ich offenbar über die Jahre noch viel schlechter geworden bin, weil ich es bei Tekken 7 nicht mehr geschafft habe, die Story durchzuspielen.
Hat sie den Schwierigkeitsgrad?
Ich bin mir nicht sicher, ob die einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad hatte. Ich weiß nur, dass ich in irgendeinem Kampf überhaupt nicht weiterkam und den dann mal irgendwann richtig hartnäckig geschafft habe, da dann weitergespielt habe und dann an der nächsten Stelle wieder an einem Kampf gescheitert bin, wo ich nicht weitergekommen bin. Und da habe ich dann gesagt, okay, fuck it, ich mache das nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dieses Spiel lege ich jetzt beiseite.
Ich finde das lustig, dass das jetzt wirklich einfach nur eine Stelle ist mit, das war zu schwer. Ich hatte da so einen Mischmasch. Ich habe ja dann nochmal, nicht revidiert, aber ja, oder irgendwie technische Schwierigkeiten. Weil ich habe ein Spiel, wo das eine Mischung war aus, es hat einfach so hart nicht funktioniert vom Spiel aus und es war dadurch dann zu schwer. Aber währenddessen ist mir jetzt auch einfach ein simples Beispiel gekommen, irgendwas, was mir dann zu schwer war. Das war das eins von den ersten PC-Spielen, die ich gespielt habe. Ich habe ja erst nur Handheld und sowas gespielt und PlayStation und dann hatte ich auf dem PC dann Need for Speed Most Wanted. Und das war, glaube ich, das erste Rennspiel, was ich jemals gespielt habe. Und da bin ich bei, ich glaube, der Gegner hieß Wolf oder sowas. Ich habe das Rennen einfach nicht geschafft und dann habe ich aufgehört. Ich weiß nicht, wie lange ich das probiert habe. Immer im Hinterkopf hat es Tage gedauert, bis ich mir dann gedacht habe, okay, fuck it, das mache ich nie wieder. Und das habe ich nochmal irgendwann letztens oder so aufgebracht und denke mir so, hä, was ist irgendwie super easy. Und dann schreibe ich dann den Punkt zu, dass ich halt irgendwie noch sehr schlecht war im Videospielen und wahrscheinlich würde ich den heute schaffen.
Ich habe so manchmal widersprüchliche Gedanken, weil bei manchen Sachen gehe ich viel strategischer ran an Videospiele wie früher und ich weiß, dass ich früher zum Beispiel nicht in der Lage gewesen wäre, bestimmte Spiele durchzuspielen, weil mir das die Geduld vielleicht gefehlt hätte oder dieses Herangehen oder diese taktische Komponente, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Souls-Born spielen, also Dark Souls oder Bloodborne oder sowas, wo man den Gegner halt sehr gut analysieren kann und das Pattern dann kennt und dann beim, weiß nicht, dritten Versuch oder so diesen Boss halt einfach lesen kann und entsprechend gut ausweichen kann oder entsprechend agieren kann. Das wäre mir vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so bestimmt nicht gelungen. Auf der anderen Seite gibt's dann aber auch so Spiele, wo ich sage, okay, die hätte ich vor 15 Jahren vielleicht noch durchspielen können, aber heute keine Chance mehr. Wie zum Beispiel Tekken. Ich bin einfach in Tekken. Ich habe das Gefühl, Tekken ist wesentlich schneller geworden, als es früher war. Und ich bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt oder am Spiel.
Ich glaube auch diese, also ich sag mal, Dark Souls ist ja eher motorisch ein komplizierteres Spiel. Ich kann mir da auch vorstellen, dass ich das als Kind gar nicht hingekriegt hätte und vielleicht dann jetzt eher. Ich weiß aber nicht, ob ich als Kind bei irgendwas besser war und dann vielleicht jetzt nicht mehr die Möglichkeit hätte, ohne zum Beispiel Übung oder so.
Generell bin ich der Meinung, dass ich einfach kein guter Videospieler bin. Ich spiele sehr gerne Videospiele, aber ich würde mich nicht als wirklich guten Videospieler bezeichnen. Das ist halt auch die Hürde, warum ich mich nicht an so richtig bockschweren Spielen versuche, wie irgendwie, weiß ich nicht, ein Mega Man oder ein Cuphead oder irgendwie sowas, weil ich das Gefühl habe, schon von vornherein zu wissen, ich werde dieses Spiel nicht durchspielen können, weil ich irgendwann an einen Punkt gelange, wo ich nicht weiterkomme. Und da ist mir dann die Frustgrenze dann einfach zu hoch. Und dann sage ich, ja, okay, dann, weiß ich nicht, ziehe ich mir nur den Soundtrack rein.
Das waren jetzt ein paar Beispiele für klassische, schwierige Videospiele. Aber das Spiel, was mich dann letztendlich körperlich und geistig gebrochen hat, war Alone in the Dark für die Nintendo Wii. Und zwar hast du bei der Wii ja einmal die Fernbedienung und dazu connected diesen Nunchuck mit dem Analogstick und sowas. Und das war mein erstes Alone in the Dark-Spiel. Ich hatte noch keine Berührungspunkte mit. Generell, weiß ich nicht, kannte ich viele große Franchises noch nicht. Das ist auch schon ein super altes Spiel. Aber die Steuerung war so beschissen. Das war eines der ersten Wii-Spiele, das ich hatte. Und du hast halt deinen Mantel, wo du dann eine Taschenlampe und sowas drin hast und eine Pistole. Und du musstest quasi diese Motion machen mit deinen Händen, als würdest du den Mantel aufmachen. Und das hat ungefähr nie funktioniert. Das hat mich zu Weißglut getrieben, dass ich nicht mal die Pistole rauskriegen konnte. Und dann gab es irgendein Level, wo du, ich glaube, du warst vorher in einem Museum. Oh, das auch noch, ey, das war so scheiße dunkel, das Spiel. Ich habe nichts gesehen. Ich habe 2 Stunden in einem Museum rumgeirrt und musste irgendwie eine Tür öffnen, aber hatte keinen Schlüssel dafür. Und dann habe ich rausgefunden, da liegt eine fucking Leiche irgendwas. Es ist nur so dunkel, dass ich das nicht sehen kann. Da musst du irgendwie den Arm abschneiden für den Fingerabdruck oder sowas. Und danach musst du halt flüchten, weil du verfolgt wirst oder so. Und dann ist das eine Verfolgungsjagd und du musst mit dem Controller und dem Nunchuck quasi ein Lenkrad halten. Und dabei, wenn du halt kein physisches Lenkrad dazwischen hast, dann variieren sich ja die Abstände zwischen den Händen auch die ganze Zeit. Es ist super unintuitiv. Und ich habe das nicht hingekriegt, dieses dämliche Rennlevel zu machen, ohne zu crashen. Und dann ist es ein Instant-K.O. Das hat ewig gedauert, das Level. Du hast keine Save-Points. Und ich bin ständig gegen Wände gefahren, weil ich nach links lenke. Und er registriert das nicht, weil ich dann irgendwie meine Hände auch noch aneinander geführt habe. Und dann habe ich das irgendwann eingestampft und gedacht, so, das Spiel hat einfach 0% Spaß gemacht. Kein bisschen davon. Es war so buggy. Und ich habe seitdem nie wieder mich mit Alone in the Dark auseinandergesetzt.
Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass es eine Alone in the Dark für die Wii gab. Aber ich finde es irgendwie zwei Welten, die aufeinandertreffen, die ich sehr spannend finde.
So ein schlechtes Crossover.
Ich hab noch eine Erfahrung gemacht, wo ich ein Spiel nicht weitergespielt habe. Und zwar Kudelka. Kudelka für die PlayStation 1. Das hatte auch einen technischen Hintergrund, aber einen technischen Hintergrund, der in eine andere Richtung geht als bei dir. Dieses Spiel ist damals auf 4 Discs erschienen. Und das war noch die Zeit, wo die Spiele halt eben nicht auf eine Disc gepasst haben und man an einem bestimmten Punkt die Disc wechseln musste. Das heißt, man hat die PlayStation halt aufgemacht, hat die Disc gewechselt, hat die PlayStation wieder zugemacht und dann hat man gesagt, okay, die andere Disc ist jetzt eingelegt, ohne dass man zwischendurch halt die PlayStation durchgestartet hat. Allein das war schon immer ein spannender Vorgang, weil es sich irgendwie verboten oder komisch angefühlt hat, bei laufendem System einfach diese PlayStation aufzumachen. So, soll ich jetzt wirklich diesen Knopf drücken? Jedenfalls hatte ich einen Rätsel an der 4. Disc, also schon im letzten Teil des Spiels, wo ich eigentlich schon auch man gemerkt hat, so von den Zügen des Spiels, okay, alles bewegt sich jetzt so langsam Richtung Ende. Da gab es ein Rätsel, was ich nicht mehr lösen konnte. Und ich weiß nicht, ich habe da ewig nachgeguckt, bis ich mal irgendwann in den Laden gegangen bin und mir eine beschissene Komplettlösung in so einem Magazin geholt habe und da dann nachgeguckt habe. Und da stand dann irgendwie drin, dass man irgendeinen Gegenstand braucht, den ich schon bei CD1 irgendwie nicht mehr hatte oder verloren gemacht habe oder so. Ich weiß nicht mehr, die Erinnerungen sind zu verschwommen, weil es zu lange her ist, damals auf der PlayStation 1, aber ich meine, es hat mit einem Becher, mit so einem komischen Plastikbecher zu tun gehabt oder so. Jedenfalls kam ich da nicht mehr hin und ich habe keinen Weg mehr gefunden, dieses Spiel jemals zu beenden. Dabei habe ich dieses Spiel geliebt. Es war richtig, richtig cool. Das war eine Mischung aus so Resident Evil und Silent Hill und so, also diese feststehende Kamera, wo man irgendwo sich durchbewegt, wo es Rätsel gab und Final Fantasy, wo Kämpfe nämlich in so einem ja, was man eigentlich eher so aus asiatischen Videospielen kennt, dieses Attack, wo dann wählt man die Gegner an und dann springt der Charakter einmal nach vorne, so auf so einer Ebene wie so ein Schachbrett, also
wo
man
so ein bisschen Echtzeitstrategie oder so.
Nee, Echtzeitstrategie nicht, eher so japanischen Video, japanische Rollenspiele halt. Dieses Kampfsystem, was man aus Final Fantasy kennt. Ach so, ja, okay. Du sagst Attacke oder du sagst Magie und dann wählst du die Gegner aus und dann wird das rundenbasiert halt abgehandelt.
Mhm. Ich dachte jetzt, ist das mit dem Gegenstand, war das irgendwie ein Bug oder kann man den einfach irgendwie so im Spiel dann nicht mehr haben und dann, okay, tough luck, du kommst jetzt halt nicht weiter?
Da bin ich ja bis heute nicht sicher. Das Problem ist, ich werde es auch nie rausfinden, weil zum einen die Erinnerung so verschwommen ist und zum anderen gab es ja damals keine Patche. Das heißt, es ist ja der Spielstand, wenn es ein Bug gewesen ist, befindet sich ja noch genau auf dem gleichen technischen Level wie damals. Dementsprechend werde ich nicht dieses Hindernis fragen und das wieder versuchen, obwohl ich es technisch könnte. Meine PlayStation ist nämlich immer noch angeschlossen und betriebsbereit und Kudelka, ich habe gerade mal nachgeguckt, steht über mir im Regal.
Ich dachte jetzt, du redest generell irgendwie von dem Entwickler oder so aus. Ja, und den Spielentwickler, den gibt es nicht mehr. Es ist mir nicht möglich. Ich frage mich, wie das bei super alten Spielen oder sowas ist, die, weiß ich nicht, auf Diskette oder so rauskamen, von irgendwelchen Entwicklern, die danach nichts mehr gemacht haben. Die haben jetzt wahrscheinlich teilweise haben die Leute davon einfach so Everyday-Jobs oder sowas. Wenn man mal irgendwie eine Frage oder sowas hat und man macht die irgendwie ausfindig, weil die irgendwie noch eine Webpräsenz oder so haben, schreibt sie irgendwie mal nochmal an und fragt sie nach irgendeinem Tipp oder sowas zu irgendeinem alten Spiel und ob die dann noch antworten würden.
Es gab ja früher bei einigen Spielen eine Hotline, die du anrufen konntest. Wenn du nicht weiter wusstest, konntest du da anrufen und könntest sagen, hör mal, ich stecke hier an der und der Stelle fest. Und dann haben die dir gesagt, wie diese Situation aufzulösen ist.
Ich habe auch letztens noch gesehen, das ist jetzt so eine alte Videospielgeschichte, so ein Beispiel, was in der Programmierwelt oft gebracht wird für einen Stack Overflow oder Underflow oder sowas. Kennst du das Spiel Civilization, das Strategiespiel? Ja. Sid Meier's Civilization.
Ja.
Und kennst du dieses Meme dahinter von Gandhi?
Nein.
Dem,
egal, was du sagen wirst, nein.
Du spielst ja einen World Leader aus der Geschichte. Zum Beispiel kannst du Bismarck oder so spielen in einem davon. Oder Attila den Hunden oder Alexander den Großen. Unter anderem gibt es da halt auch Gandhi. Da spielst du halt Indien und spielst Gandhi. Und da ist Leuten dann wohl aufgefallen, dass wenn einer der NPCs Gandhi war, dass der irgendwie, anstatt pazifistisch oder so zu sein, wie er das in Wirklichkeit halt war, unglaublich schnell die Finger auf dem Atombombenknopf hatte und dann einfach nur Krieg geführt hat. Also das Gegenteil vom normalen Gandhi. Und dann gab es halt dieses Meme des, ich sag mal, kriegsliebenden Gandhis oder sowas, was halt so ein bisschen im Konflikt mit dem tatsächlichen Gandhi steht. Und dann wurde irgendwie mal so eine Geschichte propagiert, dass das so ein Fehler im Spiel war. Weil die NPCs so ein Value hatten für die Aggressivität. Und die war bei dem wohl am geringsten. Und angeblich gab es dann irgendwie so ein Ingame-Ereignis oder sowas, wenn man eine Ideologie sich rausgesucht hat, dass dieses Value dann noch mal weiter runtergesetzt hat. Und dadurch, dass das Value, was bei dem eigentlich schon auf der niedrigsten Stelle war, dann irgendwie noch mal runtergesetzt wurde, ist dann irgendwie dieser Programmierwert ist dann auf die andere Richtung geflippt und dann hatte der irgendwie das Äquivalent von 10-mal dem aggressivsten Spieler oder sowas als Wert. Und da ist dann irgendwann rausgekommen, dass das wohl ein Hoax war. Irgendjemand hat das einfach in einem Forum gepostet und sich auf eine Quelle bezogen, die irgendein anderer Typ einfach geschrieben hat ohne Quelle. Und dann wurde, glaube ich mal, Sid Meier oder so gefragt, ey, hier in Civilization, dieses Gandhi-Ding oder sowas, erinnerst du dich da dran? Dann so, nö, das ist irgendwie eigentlich nie der Fall gewesen. Und in diesem Forum steht dann aber drin, ja, also schon in Civilization 1 oder sowas, was super alt ist, war das so ein Ding. Und dann haben die Programmierer das einfach beibehalten. Aber dennoch wird das dann in Informatik-Studiengängen und sowas öfters mal als Beispiel gebracht für Stack Underflow, Overflow. Ich habe selber keine Ahnung, aber dafür halt.
Das ist so ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte von GTA, vom ersten GTA. Und zwar damals noch BMG Interactive. Die haben ein Spiel gemacht und ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel Cops and City Cops. Ja, es hieß auf jeden Fall noch nicht Grand Theft Auto. Und die Prämisse war halt, dass du mit einem im Endeffekt war es schon das Spiel wie GTA, das Spiel, nur ohne den ganzen Polizeifaktor. Und dann hatten die irgendwie einen Bug in der Demo-Version. Und die haben damals irgendwie gesagt, okay, das macht überhaupt keinen Spaß, das Spiel. Das ist cool, wir können das machen, aber irgendwie macht das keinen Spaß, das zu spielen. Und dann haben die einen Bug gehabt, der die Aggressivität der Polizei irgendwie um ein Hundertfaches erhöht oder so. Und was dann dazu geführt hat, dass die Polizei immer in einen reingerast ist und einen bei diesen Autos halt immer gerammt hat und alle Autofahrer völlig aggressiv waren und totales Chaos entstanden ist. Und Das hat denen dann so viel Spaß gemacht, hat die gesagt haben, okay, scheiße, wir lassen das einfach so. So ist das Spiel, so muss das sein. Und dann haben die halt noch so diese kleinen anderen Aspekte mit eingebaut und dann so ist Grand Theft Auto entstanden. Also eigentlich aus einem Bug heraus.
Ich weiß gar nicht, wie alt ist Rockstar eigentlich?
Gegründet wurden die wohl 1998. Ich weiß auf jeden Fall, mein allererstes GTA war GTA 2. Also auch noch in der isometrischen Perspektive. Das habe ich bei Freunden von meinen Eltern gespielt. Und wir haben die damals besucht und dann bin ich quasi ins Kinderzimmer zu dem Sohn, der eigentlich eher so im Alter meiner Schwester war, also so 6 Jahre älter als ich, irgendwo in dem Bereich sich befunden hat. Und der war natürlich von seinem Alter aus schon mit ganz anderen Spielen gesegnet als ich zu meiner Zeit dann noch. Und dann hat er mir das Spiel gezeigt und ich fand das absolut faszinierend. Du konntest da rumschießen, du konntest Leute überfahren, du konntest Autos klauen. Das war, dieser Chaosfaktor hat sich auch direkt bei mir positiv bemerkbar gemacht. Und dann habe ich, die nächste Erfahrung, die ich auf jeden Fall dann erst mit GTA hatte, war GTA Vice City, was ich irgendwann bei einem Schulkollegen gespielt habe auf dem PC. Und mir das dann raubkopiert dann auch bei mir gespielt habe. Und dann habe ich irgendwann mal die ganzen Serien nachgeholt. GTA San Andreas übrigens auf der PlayStation 2 ist bestimmt das GTA, wo ich am meisten Spielzeit reingesteckt habe.
Spielzeug? Ach, Spielzeit.
Spielzeug reingesteckt habe. Deswegen funktioniert meine PlayStation 2 auch nicht mehr, weil da überall irgendwelche Autoteile, Lego-Steine und
so. Richtig viele Legos sind, drin. Ja. Yu-Gi-Oh-Karten, das ist wie die Wurstscheibe im Laufwerk.
Ach, da ist meine Dual Disc.
Ach stimmt, die ist immer eine PS1 drin.
Was zur Hölle ist Kloben?
Kloben?
Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja diesen Thread, wo wir Themen aufschreiben, damit wir die nicht vergessen.
Habe ich Kloben wirklich da reingeschrieben? Oh, das ist ja der Hammer.
Bei manchen Sachen weiß ich halt, okay, keine Ahnung, Essig, der will über Essig reden, ist mir ja scheißegal, was genau. Aber Kloben, ich habe keine Ahnung, ich habe nie in meinem Leben, glaube ich,
das Wort Kloben gehört. Erstmal muss ich dafür jetzt wieder in Themencheckel wechseln und finde wieder die Aufnahme nicht. Ah, da, okay. Dafür muss ich auf ein anderes Thema dann erstmal ausholen, was, glaube ich, auch drin steht. Und zwar Schulpraktika. Wie viele Schulpraktika hattest du pflichtmäßig?
Drei?
Ja, kommt hin, hatte ich auch. Ich hatte nämlich 3 Schulpraktika.
Warte mal, ganz kurz, ja. Ich hatte das bei der Stadt. Ich hatte das bei... ich hatte 3. Ja, ich hatte 3. Okay. Karstadt, Stadt, Bocholt und Red Zack Büssing.
Red Zack. Das klingt wie ein Puff. Gut.
Kennst du Red Zack nicht mehr?
Nein.
Bist du zu jung für Red Zack?
Wenn das ein Bocholter-Ding ist, dann sowieso nicht. Aber
nein, das ist kein Bocholter. Das ist, die wurden immer mal aufgekauft von...
Das ist sowas wie Klippfisch. Das habe ich schon mal gehört. Da war eine Werbung von irgendwann, oder?
Ja, genau. Für hier, Best of Electronics. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Red Zack war sowas wie, keine Ahnung, Mediamarkt, Saturn oder irgendwie sowas. Das war so ein Hund und der hatte spitze Ohren, aber ein Ohr war so abgeknickt. Und die hießen Red Zack. Und dann gab es halt Red Zack Müller, Red Zack Meier, Red Zack Schulte. Und hier in Bocholt gab es halt Red Zack Büssing.
Okay, vielleicht ist das auch einfach nur...
Habe ich gerade Red Zack Büssing gesagt oder Boeing? Red Zack Büssing. Nee, Büssing war richtig.
Ja, das, was du gesagt hattest. Nein, habe ich noch nie gehört. Kenne ich einfach nicht.
So what? It's Red Zack! War die Werbung.
Klingt jetzt so, wie du die gerade ausgedacht hast. Wie so ein Radiosender.
Nee, war, klingt so, als hätte ich mir die ausdenken können, aber es war genau das. Was ist Kloben?
Kloben ist was ich in meinem ersten Praktikum gelernt habe. Und ich wollte gerade einleitend sagen, wo ich mir das Praktikum gesucht habe. Aber das wäre schon eine Lüge gewesen, denn ich habe mir das Praktikum nicht gesucht. Ich habe es nämlich aufgeschoben. Beziehungsweise ich habe es ignoriert und mein Vater hat mir es rausgesucht. Und zwar...
Ach, Kloben?
Ja, mein Vater hat mir...
Kloben so im Sinne von...
Du kannst gerne weiterraten. Zwischendrin gerne mal, wenn du mit einem guten Verdacht... Ja,
klüngeln.
Nein.
Nee.
Du wirst, glaube ich, nie drauf kommen. Dann habe ich mein erstes Schulpraktikum in einem Laden gemacht, der... Ich weiß nicht, ob man den kategorisieren kann. Das war auf jeden Fall ein Einzelhandelsladen. Und die haben einfach Krimskrams verkauft. Irgendwie oben waren Möbel, Waschmaschinen, Öfen und sowas. Und unten war alles mögliche an Scheiß. Es gab irgendwie eine Angelabteilung. Dann gab es so mit Elektrogedöns, Batterien und Glühbirnen und so eine Scheiße. Ein Haufen Fahrräder. Ich glaube tatsächlich mehrheitlich Fahrräder. Draußen im Flur standen immer Fahrräder. Gab es auch eine Fahrradwerkstatt. Und ich habe mir meinen Vater rausgesucht. Das ist halt ein paar Meter von mir gewesen. Es war der eisigste Winter. Dahin zu kommen war richtig kacke. Ich glaube, ich habe mich da ein paar Mal auf die Fresse gelegt bei. Und morgens mussten wir, ich sag wir, weil ein Klassenkamerad auch noch da gemacht hat, mussten wir immer die Fahrräder von innen nach draußen stellen, damit die quasi on Display sind. Und an irgendeinem Punkt hat der Besitzer uns angekackt, weil wir irgendwas von dem Fahrrad nicht wussten.
Was ist dieser eine Hebel, der da am Lenker ist?
Ich weiß nicht mal mehr, was es war. Ich glaube, es ging über das Licht. Es kann sein, dass ich eventuell beim Fahrrad rausstellen, das Fahrrad volle Kanne gegen die Wand gesetzt habe und ich glaube, das Licht war kaputt. Eventuell hat er gemerkt, eventuell auch nicht. Ich glaube, das ist mir bei mehreren Fahrrädern passiert. Irgendwann ist ihm dann, glaube ich, mal aufgefallen. Und dann hat er angefangen mit so einer Tirade, die jungen Leute von heute, die wissen gar nichts mehr.
Moment.
Das hier nicht und das hier nicht.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwie gerade 50% dieser Geschichte komplett ausgelassen werden. Wie zur Hölle ist es da passiert, dass du beim Rausstellen der Fahrräder das Fahrrad vor die Wand donnerst und das Licht kaputt gehst, bis hin
zu... Ich will das Fahrrad
nicht. Ja, er hat, glaube ich, gedacht, wir wissen nicht, was Licht ist. Da fehlt
nein,
doch was.
Nein, da fehlt überhaupt nichts. Also, du hast da Sachen reininterpretiert, die ich nicht gesagt habe, weil die nicht passiert sind. Ich bin das Fahrrad nicht gefahren, sondern ich habe es halt rausgeschoben.
Vor die Wand.
Und dann, also wie gesagt, du hast den Laden und der Eingang muss erst so... Schreibt man das, ist quasi in so einem Flur. Muss erst durch den Flur und dann rechts in den Laden rein. Und auf diesem Flur-Gang stand halt immer so eine Aufreihung von Fahrrädern. Und dann musste ich morgens immer die Fahrräder von drinnen in den Flur stellen und dann halt so ein Stück zurücksetzen wieder, damit die nah an der Wand dran sind, das schön aussieht,
damit wir vorbei können. Du hast das Rücklicht.
Ja, was auch ein Licht ist. Habe ich das Rücklicht volle Kanne gegen die Wand gezimmert und es ist abgefallen. Das ist das eine Mal, wo es auch abgefallen ist. Und es ist mehrmals abgefallen.
Das ist das eine Mal, wo es passiert ist. Es ist sehr häufig passiert.
Es ist das eine Mal, wo es abgefallen ist, aber ich habe sehr oft gegen die Wand geschleudert. Bei dem einmal ist ihm das auf jeden Fall aufgefallen. Und ich glaube, er hat uns quasi, also ich sag uns, aber ich glaube, ich habe hauptsächlich die Fahrräder da kaputt gemacht. Der hat uns einen Einlauf gegeben, weil wir das nicht hingekriegt haben, das wieder zu reparieren. Und dann hat er halt nochmal ist er drüber hergezogen, dass hey, ihr wisst nicht, wie das geht und bla, die Jugend von heute, was wird euch eigentlich noch beigebracht, nicht mal wissen, wie ein Fahrrad funktioniert und dann sollte ich irgendwas am Sattel, glaube ich, noch machen. Dann meinte er so, wie, du kennst das nicht? Das ist ein Fahrradkloben. Ihr wisst nicht, was ein Fahrradkloben ist? Was lernt ihr denn in der Schule? Ich so, nicht Klobologie, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hatten wir noch nie Fahrräder im Unterricht. Und er hat das Ding, das ist so lächerlich, habe ich später rausgefunden, habe ich sehr oft schon weitererzählt. Und zwar hat er das Verbindungsstück zwischen der Sattelstange und dem Sattelkloben genannt. Das ist natürlich ein Fahrradkloben. Mittlerweile weiß ich, das Wort hat er sich komplett aus dem Arsch gezogen. Kloben ist, glaube ich, einfach nur ein Wort, was quasi ein Synonym für sowas wie Dingsbums oder Dingens oder sowas ist. Das ist nämlich kein scheiß Kloben, das ist eine Schelle. Und er ist ein Vollidiot. Und er hat mir einen Einlauf dafür gegeben, dass ich nicht wusste, was ein scheiß Sattelkloben ist. Aber vielleicht auch zu Recht ein Einlauf, weil ich offensichtlich nicht so ganz sorgfältig mit den Fahrrädern umgegangen bin. Ich habe die nämlich alle demoliert dabei.
Also ja, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie...
Was der Kloben ist.
Nein, ja, auch. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wie es dann dazu kam, dass er gesagt hat, du weißt nicht, was ein Licht ist.
Weil das hat er nicht gesagt. Das hast du mir in den Mund gelegt.
Hast du das nicht erzählt?
Nein.
Okay. Also ich habe jetzt mal gegoogelt. Ich habe Kloben gegoogelt. Verbindungselement für Tür- oder Fensterläden.
Ja, scheinbar ist das doch ein Verbindungselement. Aber ich habe das schon oft gegoogelt und ich habe nie ein Bild von einem Fahrradsattel gefunden. Ich glaube, ich habe Fahrradkloben gegoogelt.
Nee, also ich glaube, das ist ein Verbindungselement. Pass auf, ich weiß genau, wie das passiert ist. Der war noch jung und hatte einen Vater, der dem erzählt hat, was ein Kloben ist. Und zwar ein Verbindungselement für Tür- und Fensterläden. Und er hat sich als Kind abgespeichert, ein Kloben ist ein Verbindungselement. Also hat er das später in seinem Berufsleben auch projiziert, als ein Kloben ist natürlich das Verbindungselement von Fahrradsattel und Fahrrad, das ist ein Kloben. Und hat euch dann dafür angekackt, dass ihr nicht wisst, was ein Kloben ist.
Ausschließlich das ist ein Verbindungselement für Fahrradsattel. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ja, er war natürlich offensichtlich jung. Das war nämlich auch nicht der Fall, er war scheiße alt.
Ja, Kloben, lustiges Wort.
Anderes lustiges Wort, die Wortherkunft von dem englischen Wort für Waschbär, Raccoon. Ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber auf jeden Fall kommt es auch von den amerikanischen Ureinwohnern, die da vorher gewohnt haben, wo es schon Waschbären gab. Und das heißt sowas wie irgendwie, er kratzt mit seinen kleinen Händen oder sowas. Das ist die Bedeutung von Raccoon. Fand ich unglaublich lustig.
Ja, finde ich auch richtig fantastisch. Es gibt ja so Sachen, die ein bisschen offensichtlich sind, wie zum Beispiel Rocket Raccoon. Okay, ist klar, ist halt der Waschbär. Aber nicht unbedingt weiß man ja immer, dass die Wörter oder die Namen auch irgendwelche Bedeutungen in irgendwelchen Wörtern finden oder irgendwelche Wortspiele. Ich habe zum Beispiel richtig spät erst erblickt, und mit richtig spät meine ich erst vor ein paar Jahren, dass Harley Quinn ein Wortspiel ist. Ich hab das nie hinterfragt für mich. Ich kenne Harley Quinn halt schon weit länger, als ich Harlequin oder sonst irgendwas in Art und Weise kennen könnte. Und die heißt ja, wie heißt sie denn nochmal? Mir fällt der richtige Name nicht mehr ein, aber das ist ja auch eine, also ihr richtiger Name ist ja eine Anspielung auf Harley Quinn. Und Harley Quinn dann als
auch als Anspielung.
Genau, als Anspielung auf Harlequin habe ich halt einfach nicht verstanden. Und irgendjemand hat das mal gesagt, und zwar im Kontext von einem anderen Kontext, was ich auch nicht verstanden habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo man mir das gesagt hat. Und zwar Ash Ketchum. Ash Ketchum von Pokémon heißt ja Ash Ketchum wegen Ash Ketchum All.
Hä, wieso Ash? Das Ketchum ist auch nur der Witz dahinter, oder?
Ja, genau. Also, ja, gut. Und auch das habe ich nicht verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, hä? Und dann hat halt irgendjemand gesagt, und ich so, ach, krass, wat? Ketchum All? Da habe ich ja noch nie drauf gekommen. Und der meinte, ja, das ist wie bei Harley Quinn. Ich so, Moment, wat? Wie bei wat? Wir sollten zum nächsten Thema übergehen. Und zwar habe ich tatsächlich die erste Zuschauereinsendung oder die erste Zuschauerfrage, die fragen@derneuepodcast.de genutzt hat. Und die Einsendung kommt von Becky. Aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Wenn es so viele Planeten gibt, auf denen Leben möglich ist, warum haben wir dann noch keinen Kontakt mit Aliens gehabt? Sind wir allein im Universum oder funken wir unwissend hinaus ins All, machen vielleicht weiterentwickelte Spezies auf uns aufmerksam?
Da habe ich keine Meinung zu. Also ich kann da nicht Ja oder Nein zu sagen, weil ich kann es halt nicht wissen. Wo soll ich das wissen? Ich würde nicht ausschließen, dass wir alle alleine sind. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass wir nicht alleine sind.
Ich fänd's super, wenn wir ein Experiment wären. Wenn wir so eine Art gescheiterte Reality-Show wären, wo die Aliens gesagt hätten, okay, pass auf, wir nehmen jetzt diesen Planeten, da kann man gut drauf leben, und da packen wir jetzt so ein paar Menschen drauf, und dann schauen wir einfach mal, wir geben den einen, geben wir jetzt Pyramiden, den anderen geben wir halt irgendwie Schiffe und so, und wir schauen einfach mal, wo das Ganze sich entwickelt, und wir lassen dir mal eine Werbepause lang, lassen wir die jetzt entwickeln, und danach schauen wir mal wieder rein, gucken mal, was in Staffel 2 so passiert oder so. Und dieses Experiment ist einfach völlig schief gelaufen. Wir sind völlig eskaliert. Wir haben irgendwelche Atombomben entwickelt und die wir uns gegenseitig auf den Kopf schmeißen. Wir haben irgendwie den Planet komplett zerstört. Sind dann das erste Mal irgendwie auf das Radar der Aliens zurückgekommen, als wir auf einmal angefangen haben, uns auf unseren eigenen Mond zu katapultieren, und die gesagt haben, scheiße, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns vielleicht doch Gedanken machen sollten, ob wir dieses Projekt Erde nicht doch eher dem Erdboden gleich machen sollten. Und seitdem schießen die einfach kontinuierlich mit so einem kleinen Hitzelaserpointer auf unsere Polarkappen, die so langsam unsere Erde sich erwärmen lässt.
Ich dachte jetzt es gibt ja Solarsegel oder sowas, die ganze Zeit mit so einem Laserpointer, um die Umlaufbahn stetig zu ändern der Erde, bis wir irgendwann in die Sonne oder sowas abdriften, in vielen Millionen Jahren oder so. Ja, vielleicht, finde ich ganz lustig.
Und selbst wenn wir jetzt mal die Theorie machen, wir haben unsere, also die Menschen haben sich komplett selber entwickelt und Adam hat in einen Apfel gebissen. So war das doch.
Aus dem Apfelbissen die Frau erschaffen.
Ja, war das nicht irgendwas? Hat er nicht irgendwie in den Apfel gebissen und gemerkt, dass er nackt ist oder so?
Ah, fuck, ich trage keine Hose. Nein, ich bin nicht alleine im Weltall.
Ich bin nicht so fest in Geschichte.
Geschichte.
Wenn wir von Aliens sprechen, reden wir natürlich immer von, oder in der Vorstellung der meisten, reden wir natürlich immer bei Aliens von intelligenten Wesen. Also
humanoide
Menschen,
Wesen auch.
Ja, meistens humanoide. Aber zumindest intelligente Lebewesen, die in der Lage sind, auch zu sprechen und Raumfahrt zu machen und so. Vielleicht gibt's ja da draußen Aliens, aber die sind genauso weit oder weniger weit wie wir. Und dann ist natürlich die Antwort auf die Frage, warum haben wir noch keinen Kontakt zu denen gehabt, ist, weil wir gar nicht wissen, dass die existieren und die gar nicht wissen, dass wir existieren. Eine andere, viel lustigere Idee fände ich aber, dass sie halt einfach gar keinen Bock auf uns haben. Realistisch gesehen, was würde passieren, wenn wirklich Aliens mit uns Kontakt aufnehmen würden? Als allererstes würden sich die Amerikaner einschalten und dann wird es in irgendwelche Herrschaftsterritorienkriege enden, wo gesagt wird, die Erde gehört uns und die wollen doch nur unsere, die klauen unsere Jobs, wir bauen eine Mauer um die Erde, die kommen hier nicht mehr rein.
Oder wir sollten präventiven Erstschlag machen, weil wir nicht wissen, auf welchem Stand die sind, und wir sollten auf jeden Fall vielleicht verhindern, dass unser Planet zerstört wird. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen wie das Thema Zeitmaschine. Man sagt nur, ey, wenn irgendwann mal eine Zeitmaschine erfunden wird, unabhängig davon, ob das jetzt passiert, habe ich mir schon sehr oft irgendwie gedacht, so, wenn es eine Zeitmaschine gibt, dann sind wir auf jeden Fall keine Personen, die davon jemals erfahren werden, weil, ich weiß nicht, das wäre ja eine Information, die könntest du nicht preisgeben.
Wo würdest du, wenn du mit einer Zeitmaschine eine Reise hättest, also du hast kein Zurück, du hast nur ein Hin, du darfst einmal eine Zeitmaschine verwenden.
Denk mal, wir haben jetzt so ein bisschen angepasste Spielregeln, oder? Weil die Erde bewegt sich durchs Weltall, bin ich dann im leeren Weltall und die Erde ist nicht mehr unter mir.
Wenn du jetzt in das Jahr 1950 reist, musst du ab da im 1950 verweilen. Es wird kein Zurück mehr geben. Und du kannst auch nicht in das Jahr 2500 gehen und sagen, da sind Zeitmaschinen ja regelmäßig und da kann ich mir in der nächsten Ecke eine neue Zeitmaschine holen und dann reise ich wieder zurück. Gilt alles nicht. Weiß ich nicht. Ein Alien kommt an und sagt dir, du hast jetzt eine Möglichkeit, du kannst einmal eine Zeitreise machen in irgendeine Richtung, ein einziges Mal. Was machst du?
Ich glaube, ich will schon mal nicht in die Zukunft gehen. Obwohl, ich wäre ja dann noch genauso jung, wie ich jetzt bin. Ja, aber trotzdem ist es ein bisschen doof, weil dann alle anderen alt sind, beziehungsweise tot. Ich überlege gerade, ob ich, in welche Richtung ich gehen will und wenn ja, wie weit. In die Vergangenheit. Also ich würde noch am ehesten in irgendeine Vergangenheit gehen. Was ist, wenn ich in der Vergangenheit gehe, wo es mich schon gab? Bin ich da dann?
Dann bist du ja doppelt.
War das ja voll kacke. Ja, dann mache ich das natürlich nicht. Was? Das ist ja voll scheiße. Sonst hätte ich gesagt, einfach ein paar Jahre zurück oder sowas. Und dann, keine Ahnung, die Standarddinger. Ein bisschen Lotto oder so.
Das wäre nämlich meine Idee gewesen. Meine Idee wäre gar nicht so spannend gewesen im Sinne von, ich gehe irgendwo hin, 50 Jahre vorher oder 50 Jahre in die Zukunft oder sonst irgendwie was, um zu gucken, wie die Zeit da war. Interessiert mich alles gar nicht. Ich würde am Freitagabend nach Freitagmorgen reisen.
Das ist okay, das ist noch mal kleinschrittiger.
Ja, Freitagabend nach Freitagmorgen, dann würde ich einen kompletten Tag mit mir selber verbringen, was der Hammer wäre, weil es gibt keinen besseren Buddy als mich. Und ich habe mich dann quasi für mich, also ich kann mit mir dann Sachen machen, wo wir beide Spaß dran haben. Das ist ja, also wir brauchen keine Kompromisse machen, ist ja der Hammer. Und dann würden wir natürlich einmal Lotto spielen, weil mein Zukunftsweigel würde natürlich meinem Vergangenheitsweigel dann die Zahlen sagen. Deswegen geht der ja erst Freitagabend nach der Ziehung, nach Freitagmorgen, dann können wir einmal Lotto spielen. Und in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo mein Zukunftsweigel dann wieder, nee, mein Vergangenheitsweigel dann quasi verschwindet, weil er dann die Zeitreise antritt, die mich überhaupt erst zu mir bringt, habe ich im Lotto gewonnen und bin Lotto-Gewinner.
Ihr müsstet auf jeden Fall an dem Tag auch entweder zusammen oder einer von euch muss dann zum Lotto gehen, um den ausgefüllten Lottoschein abzugeben.
Das machen wir dann so, dass der eine geht zum Lotto, während der andere schon mal Bier kauft oder so. Und dann kann man ja schon direkt feiern. Also man kann das ja aufteilen, das ist ja alles gar kein Thema. Das kriegen wir gut hin.
Ich habe mir jetzt die lustige Montage vorgestellt, wie ihr durch die Gegend hüpfend fröhlich durch die Straßen läuft mit so einer Happy-Go-Lucky-Musik im Hintergrund, zusammen Eis essend, auf der Kirmes mit einem Luftballon.
Ja. Es ist ja auch, wie viele Möglichkeiten, die dir auch bieten würden, wenn du einen Tag mit dir selber verbringen könntest. Ich meine, ich rede jetzt gar nicht von so Sachen wie, ja, der eine kann arbeiten gehen, wenn der andere Haushalt macht oder so. Nee, Bullshit. An dem Tag habe ich natürlich frei. Ich habe mich natürlich auf die Reise vorbereitet, alles cool. Sondern du kannst ja eigentlich das Leben führen, was Zwillinge immer haben. Nur, nur halt nur für einen Tag. Und danach bist du wieder für dich alleine.
Was ist, wenn du zwischendurch dann irgendwann gar keinen Bock mehr auf dich hast? Innerhalb von diesem selben Tag oder sowas. Oder der andere hat keinen Bock auf dich. Du reist zurück in irgendeinen vergangenen Tag oder sowas. Das muss ja nicht derselbe Tag sein. Und dann kommst du da hin und nach dem anfänglichen Schock dann so, ja, ist ja cool, dass du jetzt hier bist. Aber eigentlich würde ich jetzt gerade hier dieses fucking Videospiel spielen, was gerade rausgekommen ist. Und du bist dann am Boden zerstört, weil nicht mal du selbst Interesse an irgendwie deiner Zeitreise oder sowas hast.
Nee, wäre vollkommen okay. Wenn ich jetzt Freitagabend nach Freitagmorgen reise und das Ding ist ja, ich kenne ja alle meine Zugänge und meine Passwörter und alles so. Das heißt, von Freitagabend auf Freitagmorgen hat sich ja nicht viel verändert. Das heißt, ich kann ja dann einfach eben Lotto spielen mit dem Wissen der Zahlen, mache ich einfach online, ohne dass der andere das überhaupt verhindern kann oder so, weil wie soll er das verhindern? So, und dann wenn wir dann keinen Bock aufeinander haben, weil wir uns auf den Sack gehen, weil wir uns vielleicht zu gleich sind, man sagt ja auch immer, Unterschiede ziehen sich an, vielleicht stoße ich mich ja selber auch voll ab und finde mich richtig kacke, ist doch egal. Ich brauche doch nur warten, bis der Tag vorbei ist. Ja, dann geht der eine halt ins Schlafzimmer und schläft den Tag weg und der andere zockt dann den ganzen Tag Videospiele und so. Scheißegal, weil an dem Abend, an dem Punkt, wo ich zurückreise, gibt's ja mich ja nur noch einmal und ich bin Lottogewinner. Also alles cool.
Da habe ich jetzt die gegenteilige Montage im Kopf, wie unabhängig voneinander irgendwelche Sachen macht oder sowas. Nichts funktioniert, er kocht, irgendwie versucht das Ei aufzuschlagen, Ei landet auf dem Boden, geht die Tür raus, tritt den Hundescheiße, beide angepisst, so eine schlechte Rom-Com, Weigel und Weigel.
Wäre auf jeden Fall ein spannendes Experiment, also abgesehen von der ganzen Zeitreise-Thematik, glaube ich, würde ich sehr gerne mal einen Tag mit mir verbringen.
Vielleicht hast du ja noch einen bösen Zwilling irgendwo.
Marcel, ich würde sagen, ich werde jetzt genau das machen. Ich werde jetzt den Tag mit mir verbringen. Leider nicht in doppelter Ausführung, sondern komplett alleine. Aber ich finde schon ein paar ganz gute Sachen, die ich machen kann. Becky, ich hoffe, wir haben die Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet.
Haben wir nicht. Aber ich hoffe, was auch immer wir gesagt haben, war okay.
Ja, und dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß, schönen Tag noch und tschüss.
Ciao. Kannst du gucken, was du da mit dem Schnitt machst?
Ich kann so nicht arbeiten.